Jetzt feiert auch England. Die Mannschaft um Kapitän Harry Kane hatte auf dem Weg ins WM-Viertelfinale nur anfangs kleine Schwierigkeiten mit dem Gegner aus dem Senegal. Armin Lehmann berichtet.
Die 10.000 englischen Fans skandieren Sweet Caroline. Das ist so ein bisschen wie im Wembley-Stadion letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Und sie freuen sich, dass ihre Mannschaft ein starkes Spiel abgeliefert hat. Sie hatten ein bisschen Probleme in der ersten Halbzeit. Aber dann löste sich der Knoten. Tolle Vorarbeit vom Dortmunder Jude Bellingham. Henderson mit dem 1:0. Kane noch mit dem 2:0 vor der Pause. Und dann nach knapp einer Stunde war es Saka, der den Deckel drauf machte. Mit dem 3:0 der Afrikameister Senegal am Ende überfordert. Und England trifft jetzt im Viertelfinale auf Weltmeister Frankreich.
Die Franzosen haben im WM-Achtelfinale gegen Robert Lewandowskis Polen zwar gewonnen, sich dabei aber zunächst sehr schwer getan, berichtet Philipp Hofmeister.
Es war lange ein erstaunlich hartes Stück Arbeit für den Weltmeister. Am Ende aber steht Frankreich verdientermaßen im WM-Viertelfinale. Außenseiter Polen spielte in der ersten Hälfte gut und mutig mit, nutzte seine Chancen aber nicht. Das rächte sich kurz vor der Pause, als Giroud nach schöner Vorarbeit von Mbappé zur französischen Führung traf. Nach dem Seitenwechsel prägte Superstar Kylian Mbappé dieses Spiel dann endgültig. Sein sehenswerter Doppelpack machte für Frankreich alles klar. Das letzte Wort hatte dann aber Polen in Person des zweimaligen Weltfußballers Robert Lewandowski, der mit seinem Elfmetertreffer den 3:1 Endstand besorgte.
Unterdessen hat die Aufarbeitung, die Analyse des Vorrunden aus der deutschen Fußballnationalmannschaft begonnen. Nächsten Mittwoch will DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Frankfurt ein Krisengespräch mit DFB-Vize Hans-Joachim Watzke, mit Bundestrainer Hansi Flick und mit Geschäftsführer Oliver Bierhoff führen. Bierhoff ist für viele Beobachter einer der Hauptverantwortlichen für das DFB-Desaster. Deswegen legt ihm Historiker und Fußballbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling auch den Rücktritt nahe.
Ich würde an seiner Stelle jetzt zurücktreten, und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Egal, was er jetzt machen wird, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, für viele ist er der Sündenbock und wird auch der Sündenbock bleiben. Und viele werden sich nicht damit zufrieden geben, wenn nicht diese personelle Konsequenz gezogen wird. Weil Flick wird, denke ich, als Trainer bleiben, allein schon ausgrund der Tatsache, dass nur noch 1,5 Jahre sind bis zur Europameisterschaft.
Das komplette Interview mit Dietrich Schulze-Marmeling gibt es übrigens bei uns in der kostenlosen Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die japanische Nationalmannschaft, die trumpft in Katar mit einem neu gefundenen Selbstbewusstsein auf. Deutschlands Vorrundenbezwinger fordert im Achtelfinale heute Kroatien heraus. Michael Augustin.
Als die Japaner vor der WM das Viertelfinale als Ziel ausgerufen hatten, wurden sie belächelt. Jetzt sind sie nur noch einen Sieg davon entfernt. Japan müsste dafür nach Deutschland und Spanien das dritte europäische Team schlagen, den WM-Zweiten von 2018 Kroatien. 13 Spieler aus der ersten und zweiten Bundesliga treffen in diesem Duell aufeinander. Über allen thront aber der inzwischen 37-jährige Luka Modric. Weltstar, Weltfußballer, aber noch nicht Weltmeister. Das Turnier in Katar ist seine letzte Chance.
Nach besorgniserregenden Nachrichten über den Gesundheitszustand von Brasiliens Fußballidol Pelé hat der 82-Jährige höchstpersönlich ein wenig Entwarnung gegeben. Er sei stark, voller Hoffnung. Ja, und das könnte ja vielleicht auch die Nationalmannschaft beflügeln, die mit einem Sieg über Südkorea in die Runde der letzten 8 WM-Teams einziehen will. Jens-Jörg Rieck.
Spielt er? Oder spielt er nicht? Mit der Rückkehr des im ersten Gruppenspiel verletzten Neymar in das Mannschaftstraining der Seleção überschlagen sich die Spekulationen im Land des Rekordweltmeisters. Doch unabhängig von der Frage, ob der Superstar nach seiner Knöchelverletzung vielleicht lieber noch einmal geschont werden sollte, ist die Ausgangslage in keinem Achtelfinale klarer. Die Nummer 1 der Weltrangliste gegen die auf Rang 28 liegenden Südkoreaner. Brasilien, das bei der überraschenden Niederlage zum Abschluss der Gruppenphase mit einer B-11 aufgelaufen war, durfte jetzt wieder mit seiner Stammformation anfangen. Und die ist, ob mit oder ohne Neymar, normalerweise eine Klasse besser als Südkorea.
Im kanadischen Lake Louise und im US-Bundesstaat Colorado in Beaver Creek sind die deutschen SkirennläuferInnen nicht allesamt zufrieden ins Ziel gekommen. Erich Wartusch fasst die Super-G-Rennen zusammen.
Das war ein Wochenende nach seinem Geschmack. Romit Baumann war nicht nur in der Abfahrt, sondern auch im Super-G von Beaver Creek der beste Deutsche. Platz 8 ein gutes Ergebnis für den Oldie im Team. Andreas Sander mit Rang 13 auch etwa im Rahmen seiner Ansprüche. Bei einem technisch schwierigen Kurs, einige Athleten verpassten mit dicken Patzern bessere Ergebnisse. Nicht so die beiden Dauerrivalen dieses Winters. Alexander Omot Kilde, der Norweger, war dieses Mal 2 Zehntelsekunden schneller als der Schweizer Marco Odermatt. Für die restlichen Deutschen unter anderem auch Thomas Dresden reichte es nicht zu einem Top-30-Resultat. Mit dem Ausruf "Wird schon" quittierte Kira Weidle ihren 12. Platz im Super-G von Lake Louise. Die Starnbergerin wurde nach unten auf den Gleitpassagen immer schneller. Am Ende fehlte ihr eine knappe Sekunde auf den Sieg. Die junge Emma Eicher holte bei ihrem ersten Weltcuprennen im Super-G auf Anhieb Rang 21. Die Schweizerin Corinne Sutter strahlte über den ersten Saisonerfolg. Ganze 200stel Sekunden blieb sie bei ebenso strahlendem Sonnenschein und zweistelligen Minusgraden vor der Österreicherin Cornelia Hütter.
Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss der ersten Weltcup-Station der Saison ihren 4. Podestplatz verpasst, beobachtet Guido Ringel.
Die letzten Rennen, kein Podest. Der Abschlusstag war nicht gerade irre gut aus deutscher Sicht, auch wenn die Platzierungen in der Summe ordentlich waren. Bei den Herren beispielsweise Platz 5 für Roman Rees, der in der Verfolgung bester Deutscher war. Am Vortag im Sprint noch Dritter, am Sonntag in der Verfolgung nach eigener Aussage etwas leer. Dazu zwei Schießfehler, somit kein Top-Ergebnis mehr. Das holte wieder mal Johannes Tinisbø aus Norwegen. Bei den Frauen war der kalte Abschlusstag in Finnland ebenfalls etwas müde. Die Top-Favoritinnen lieferten, so wie die Siegerin Julia Simon aus Frankreich. Die Deutschen lagen nach 10 Kilometer Verfolgung nur mit Vanessa Vogt in den Top 10. Schmälert etwas den guten Gesamteindruck des Starts in den Weltcup. Über die gesamte Woche stimmten die Resultate der deutschen Biathletinnen und Biathleten. Kein perfekter Start, aber einer, der hoffen lässt, dass der Saisonhöhepunkt ein guter werden kann. Die Heim-WM im Februar in Oberhof.
Rekordweltmeister Felix Loch hat im ersten Rennen ohne seinen Mentor Georg Hackl eine schmerzhafte Niederlage kassiert, und zwar ausgerechnet gegen den langjährigen Trainer der deutschen Rodler. Beim Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igels stürzte Loch im zweiten Lauf und landete am Ende nur auf dem 15. Platz. Gastgeber Österreich feierte vor den Augen des neuen Trainers Hackl einen Vierfachsieg.